Deutschlandfunk, Europa heute.
Am Ende scheinen alle Seiten zufrieden zu sein über den gefundenen Kompromiss auf dem EU-Gipfel. Emmanuel Macron spricht von einem historischen Tag für Europa. Kanzlerin Merkel ist sehr froh. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sieht ein gutes Ergebnis und Mark Rutte, der niederländische Regierungschef, er spricht von einem guten Paket. Konkret haben sich die Staats- und Regierungschefs auf einen Haushalt geeinigt, der in den nächsten 7 Jahren gut 1 Billion Euro umfassen soll. Viel Geld ist auch im Spiel, wenn es um den wirtschaftlichen Wiederaufbau infolge der Corona-Pandemie geht. Dazu sollen 360 Milliarden Euro als Kredite an die betroffenen Länder gehen und 390 Milliarden Euro als Zuschüsse. Finanziert unter anderem durch gemeinsam aufgenommene Schulden, auch das ein Novum in der EU-Geschichte. Das hat die Verhandlungen bis zuletzt schwierig gemacht. Und auch die geplanten Zuschüsse waren einigen zu hoch. Vor allem die Niederlande, Finnland, Schweden, Dänemark und Österreich drückten den Betrag erfolgreich nach unten. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sagte dazu auf dem Gipfel:
In einer Europäischen Union mit 27 Mitgliedstaaten, da macht sich oftmals Deutschland mit Frankreich etwas aus und alle anderen müssen es abnicken. Wenn man eine Gruppe bildet und mit dieser Gruppe für gemeinsame Interessen kämpft, dann kann man sehr viel durchsetzen. Und insofern bin ich heilfroh darüber, dass es die Gruppe dieser sparsamen 4 oder jetzt sparsamen 5 gibt, weil wir dieses Ergebnis alleine niemals zustande gebracht hätten.
Die Verhandlungsmacht der sogenannten sparsamen Länder hat sich wohl noch nie so deutlich gezeigt wie in den letzten 4 Gipfeltagen. Was das für die Kraftverhältnisse in der EU bedeutet, darüber kann ich jetzt mit Martin Winter sprechen, langjähriger Korrespondent in Brüssel für die Süddeutsche Zeitung und selbst bei vielen Gipfeln dabei gewesen. Guten Morgen, Herr Winter.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Winter, wir haben jetzt das Ergebnis, 750 Milliarden Euro sollen als Corona-Hilfen ausgegeben werden und mehr als die Hälfte davon als Zuschüsse. Heißt das auch aus Ihrer Sicht, dass Solidarität und Zusammenhalt, dass das noch was wert ist in der Europäischen Union?
Nun, wenn man die Zahlen sieht, kann man natürlich sagen, das ursprüngliche Paket hat sich im Volumen durchgesetzt. Die Gewichte sind anders geworden. Wenn man sich allerdings den Gipfelablauf anschaut und wie die sogenannten sparsamen 4 oder jetzt 5, nachdem Finnland dazugekommen ist, agiert haben, würde ich eher sagen, da ist ziemlich viel Flurschaden für die Zukunft angerichtet worden und ich bin nicht sicher, dass das zu reparieren ist.
Das heißt, so wie Sie das sehen, kämpft jede Seite eher für sich als für die Gemeinschaft?
Naja, das Problem mit den sogenannten sparsamen 4 ist, das hat Mark Rutte in einem sehr schönen Satz gesagt oder auch einem Satz, der einem, der an Europa interessiert ist, ein bisschen den Schauer über den Rücken laufen lässt. Er hat gesagt, wir sind nicht hier, um Geschenke zu verteilen, sondern jeder ist hier, um das beste Geschäft für sein eigenes Land abzuschließen. Das hört sich ein bisschen an wie Donald Trump, Netherlands first oder Austria first oder wer auch immer. Sagen wir mal so, aus dieser Gruppe hat man sehr wenig oder eigentlich gar nichts über europäische Solidarität, Gemeinsamkeit, große Zukunftsaufgaben gehört, sondern im Grunde ging es darum, erstens, wie können wir die Zuschüsse reduzieren, zweitens, und das war sehr wichtig, vor allem auch für Österreich, wie können wir unsere Rabatte erhöhen? Österreich hat immerhin eine Verdreifachung seiner Rabatte bekommen und hat sich dafür, glaube ich, die Stimme abkaufen lassen.
Ergebnisse also, die Folge sind von harten, teilweise auch emotional geführten Verhandlungen, so wirkt es zumindest aus der Distanz. Hinterlässt das Spuren im Verhältnis zueinander, miteinander?
Ja, aber mit Sicherheit. Also ich meine, bei früheren Gipfeln, es hat immer bei Haushaltsverhandlungen diese Schwierigkeiten gegeben. Jedes Land kann blockieren. Früher war das Großbritannien, da haben sich die Niederländer und andere hinter Großbritannien versteckt und haben gewartet, dass die großen Briten das machen. Jetzt sind die weg. Also macht das Herr Rutte. Das ist nichts Neues. Und es ist auch nichts Neues, dass man sozusagen Stimmen kauft. Sozusagen auf dem Beschlussspurt der Haushaltsverhandlung, weil dann der eine oder andere sagt, ja, aber ich brauche noch, weiß ich was, 500 Millionen mehr und dann kriegt er die eben. Das ist nicht neu. Was neu ist, ist im Grunde die Art, wie diese Gruppe der Sparsamen aufgetreten ist. Das ist eine, finde ich, eine Auseinandersetzung extrem destruktive Art, weil das Signal nach außen ist, hier gibt es eine maßgebliche Gruppe in der Europäischen Union, die im Grunde an der Europäischen Union bestenfalls ökonomisch interessiert ist, aber nicht an der politischen Entwicklung der Union, die nicht über Solidarität nachdenkt, die nicht über Zukunftsthemen nachdenkt, sondern die im Grunde eine Mentalität hat, was für mich gut ist, das machen wir, alles anderes machen wir nicht. Und das hilft, glaube ich, der Europäischen Union im internationalen Ansehen nicht weiter. Ich glaube, am Endeffekt werden sich die großen Mächte USA, Peking, also China und Russland zurücklehnen und sagen, diese Europäische Union ist so gespalten, da wird nichts wirklich Beeindruckendes mehr draus.
Glauben Sie denn auch, dass die alte Union, in der Deutschland und Frankreich vorangingen und vielleicht auch nicht nur Impulse setzten, sondern Beschlüsse, sage ich mal, in die Welt getragen haben, die dann auch sich durchgesetzt haben, glauben Sie, dass diese alte Union vorbei ist, dass das weg ist?
Naja, die ist eigentlich schon länger vorbei, die ist schon mit der großen Erweiterung vorbei. Und diese mehr, auch was Herr Kurz verbreitet, sozusagen die deutschen Franzosen haben immer gesagt, was gemacht werden muss und alle anderen sind hinterhergelaufen. Auch das entspricht ja so der Wirklichkeit nicht. Natürlich macht es einen Unterschied, ob, ich weiß nicht was, zwei kleine Länder mit zusammen vielleicht was 5 Millionen Einwohnern einen Vorschlag machen oder Deutschland und Frankreich hingehen und irgendwas vorschlagen. Das Problem ist, die deutsch-französische Zusammenarbeit produziert in der Regel, wenn sie denn stattfindet, und sie hat ja auch nicht immer stattgefunden, aber sie produziert in der Regel eine neue Europa voranbringende Idee, Vertiefung, Erweiterung, was auch immer. Sie hat sozusagen, die Deutsch-Franzosen haben immer versucht, Visionen in der Europäischen Union oder neue Pläne umzusetzen. Was wir jetzt bei der Gruppe dieser vier, die für mich eher die Gruppe der Destruktiven ist, sehen, die haben keine Vorstellung, also kein Programm für Europa, sondern sie haben nur ein Programm für sich selber. Also ein Rückfall in eine national-egoistische Position, die jetzt Europa in keiner Weise voranbringt, sondern eher Risse klar macht und wo man auch nicht den Eindruck hat, dass sie eine Idee davon haben, wo sie mit Europa hinwollen. Natürlich ist das für Deutschland und Frankreich ein Problem. Auf der anderen Seite verändern sich ja die ökonomischen und politischen Machtverhältnisse nur wenig. Diese vier oder fünf Länder werden kaum auf internationaler Ebene als Gewicht wahrgenommen und treten dann weiß ich bei den Vereinten Nationen oder in Gesprächen mit China auf, sondern das werden am Ende wieder die Deutschen und die Franzosen vielleicht mit den Spaniern auch führen müssen, nachdem die Briten ausgestiegen sind.
Ich würde Sie gerne noch um eine kurze Einschätzung jetzt beten zum Ende unseres Gesprächs, ob es sowas in Ihrer langen Gipfelbeobachtung, die Sie über die letzten Jahrzehnte getätigt haben, schon mal gegeben hat. Hat es so eine Verlagerung der Kraftzentren, hat die schon mal stattgefunden?
Also es gibt natürlich eine Verlagerung der Kraftzentren. Gab es eins, als die Briten beigetreten sind, da hat sich einiges verschoben, aber das ist schon sehr lange her, die sind ja nun auch wieder raus. Aber in dieser Art eigentlich nicht, wobei ich den Vorbehalt machen würde, ich weiß nicht, wie lange diese Gruppe tatsächlich zusammenhält, weil da jeder für sich selber kämpft und keine gemeinsame Vorstellung erkennbar ist. Also in der Europäischen Union gibt es den schönen Ausdruck, man sieht sich immer zweimal und das werden wir auch dieses Mal erleben. Ob das im Endeffekt dazu führt, dass die Europäische Union auseinanderbricht oder weiter auseinanderdriftet, das werden die nächsten Jahre zeigen und das wird sich auch zeigen, was in diesen Ländern passiert.
Einschätzungen waren das von Martin Winter, langjähriger Brüssel-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Herr Winter, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ja, bitteschön.